Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ich kenne so viele Leute, die schon Angst haben vor der Wespe. Die sollten mal rausgehen und schauen, wenn ihnen ein Wolf gegenübersteht.
Ja, keiner macht so schöne, schiefe Vergleiche wie Markus Söder. Gelegenheit für uns hier im Politik-Podcast, die Dinge gerade zu ziehen. Es soll darum gehen, ob und wie Mensch und Wolf gut miteinander zusammenleben können. Folge 319 mit drei Perspektiven. Mir gegenüber Anja Nils, Reporterin im Berliner Landesstudio und als solche auch viel im Umland unterwegs und viel auf Wolfsspuren unterwegs. Hallo Anja, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Und zugeschaltet ist uns Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent und Söder-Erklärer. Hallo Michael.
Hallo ihr beiden.
Und der bundespolitische Blick auf diese Thematik, der kommt von mir, Ann-Kathrin Büsker, neben Klima und Energie auch zuständig für Umwelt und Landwirtschaft. Und ich freue mich, dass die letzten beiden Themen jetzt auch mal in einem Politik-Podcast zur Geltung kommen können. Und wir sind gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen in die Diskussion eingestiegen, weil Michael meinte, ha, ich bin gerade in der Wolfsgegend unterwegs und Anja direkt Einspruch eingelegt hat. Ich glaube, wir müssen direkt zu Beginn mal klären, was ist eigentlich eine Wolfsgegend und was nicht. Michael, wo bist du gerade?
Ich bin am Rande des Bayerischen Waldes und da gibt es tatsächlich Wölfe. Man geht davon aus, dass in Bayern insgesamt etwa 50 Wölfe unterwegs sind und einige davon tatsächlich im Bayerischen Wald, weil da fühlen sie sich wohl. Gerade an der tschechischen Grenze sind sehr viele. Aber ja, ich verstehe schon aus der Sicht von jemandem, der...
Sehr viele. Wie viel habt ihr denn? Ist super. Ja, deutlich mehr. Also wahrscheinlich genau da, wo wir hier sitzen, ist schon näher dran als da, wo du bist. Nämlich die nächsten hier in Berlin sind in der Döberitzer Heide. Das sind hier vielleicht, na gut, 20 Kilometer, 25 vielleicht von hier weg. Aber auch ansonsten gibt es in Brandenburg alleine über 1000 Wölfe, schätzen jedenfalls die Jäger. Das ist ja immer so ein bisschen kompliziert, was offiziell gezählt wird und was eben nicht so ganz offiziell, sondern nur geschätzt ist. Aber über 1000 werden das schon sein. Und das ist die weitaus höchste Wolfsdichte in Deutschland, ist in Brandenburg.
Aber wir hier haben den größten Wolf, das Alphatier. Markus Söder, der ist definitiv der gefährlichste Wolf.
Ich glaube, er wäre es gern. Ich habe übrigens in der Vorbereitung für diesen Podcast gelernt, ja, Brandenburg hat die meisten und die zweitmeisten Wölfe sind dann in Niedersachsen, also meinem Herkunftsland. Und das hat mich tatsächlich dann doch etwas überrascht. Das hatte ich so nicht auf dem Zettel. Und vielleicht gucken wir wirklich noch mal ein bisschen detaillierter auf die Zahlen, weil das eine Kernfrage ist. Also
genau.
Der Wolf ist in Deutschland ein geschütztes Tier und deshalb gibt es auch entsprechende Probleme, wenn er übergriffig wird.
Wird er auch vom Bundesamt für Naturschutz gezählt? Das muss man vielleicht nochmal klarstellen. Mhm. In einem Wolfsjahr, das zählt immer zwischen Mai und April. Und insofern sind unsere Zahlen jetzt vielleicht ein bisschen alt, weil das letzte Wolfsjahr war zwischen Mai 21 und April 22. Und jetzt die Zahlen für das da drauf, die liegen einfach noch nicht vor. Aber in diesem Jahr waren es 161 Wolfsrudel in ganz Deutschland. Ein Rudel sind immer so ungefähr 7, also das ist so der Durchschnitt. Dann noch 43 Paare und 21 Einzelwölfe. Und das ist auch deutlich mehr als davor. Andererseits, die Zunahme der Wölfe, die stagniert so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen abgeschwächt. 47, 49 Wolfsrudel ungefähr davon in Brandenburg. Und hast du ja schon gesagt, die zweitmeistens in Niedersachsen, dann kommt Sachsen. Und ich glaube, Bayern kommt noch lange nicht.
Ja, und je mehr Wölfe es tatsächlich werden in Deutschland, umso mehr nimmt natürlich auch die Zahl der Konflikte zu. Und das ist im Grunde der Themenbereich, zu dem wir heute vordringen wollen. Vielleicht aber auch kurz nochmal ein kleiner Überblick, was eigentlich so ein Wolf braucht, um ein gutes Leben zu haben. Es sind ja in den vergangenen 20 Jahren wieder viel mehr Wölfe nach Deutschland gekommen. Um die 2000er Jahre hatten wir ein Rudel, du hast gesagt jetzt 161. Und ich habe dazu mit Marie Neuwald vom NABU mal gesprochen, was denn eigentlich ein Wolf braucht, damit er sich wohlfühlt und irgendwo ansiedelt.
Wölfe brauchen in der Tat nicht unbedingt diese Wildnis, wie sie oft suggeriert wird in Filmen, sondern Wölfe kommen hier in unserer Kulturlandschaft tatsächlich ganz gut zurecht. Zwei Voraussetzungen für einen guten Lebensraum für sie sind, dass sie zum einen genügend Beutetiere haben. Das haben wir aufgrund unserer sehr hohen Wildbestände überall in Deutschland. Und der andere Grund ist, dass sie Rückzugsräume zur Aufzucht der Jungen haben. Dass aber zum Beispiel in einem Gebiet dann auch touristische Aktivitäten sind, dass Landwirtschaft gibt, das stört Wölfe nicht unbedingt. Die leben ganz gut auch in den Räumen, die von Menschen genutzt werden.
Und auch in Räumen, wo Nutztiere des Menschen unterwegs sind. Und dann kommen wir zu des Pudels Kernproblem, nämlich zu Wolfsrissen. Anja, was hast du erlebt? Wie gehen Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter damit um?
Ja, die sind relativ verzweifelt, ne? Also ein Wolf frisst so ungefähr 3 bis 4 Kilo Fleisch und der nimmt natürlich nicht nur Rehe oder Hirsche oder Wildschweine, sondern das, was am leichtesten zu bekommen ist. Und das sind eben dann oft die Nutztiere, vor allen Dingen die kleineren, ne? Schafe, aber auch Kälber zum Beispiel, Fohlen, Ziegen, sowas. Und das führt natürlich dazu, dass Schäfer zum Beispiel oder auch Hobbytierhalter, die so ein bisschen hinterm Haus im Garten haben, so verzweifelt sind, dass viele ihre Tiere abgeschafft haben. Also gerade hier so ein bisschen südlich von Berlin war ich unterwegs. Eine Herdesgudden, die gibt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ein Rinderhalter, der ist dazu übergegangen, seine Rinder wieder in den Stall zu sperren und dort auch wesentlich länger zu lassen. Also das widerspricht natürlich auch ein bisschen der artgerechten Tierhaltung. Das gilt für Pferde genauso. Das sind nicht nur unbedingt die finanziellen Verluste, wenn so ein Tier tot ist, sondern das ist einfach auch ein schrecklicher Anblick. Die sind nämlich häufig nicht ganz tot, sondern da hängen die Gedärme raus und dann laufen die Schafe, solange sie noch können, mit den raushängenden Därmen dann auch über die Weide. Ich habe so ein Bild und so ein Video gesehen, das werde ich gar nicht mehr vergessen.
Ich überlege gerade, ob wir eine Triggerwarnung vor diesem Podcast hätten stellen müssen. Aber wenn es um landwirtschaftliche Themen geht, dann wird es eben manchmal auch ein bisschen blutig und ein bisschen unangenehm. Ich meine, es gibt ja Varianten, Tiere zu schützen, beziehungsweise ich sehe gerade, Michael hebt den Finger und möchte ergänzen.
Ja, wo wir gerade über dieses Bild reden und tatsächlich ist es ein grausames Bild. Ich will da jetzt aber mal einfach den Anwalt des Wolfes spielen. Ich bin in meiner Kindheit aufgewachsen mit dem zufälligen Blick darauf, wie ein Fuchs in einem Hühnerstall wütete, und die sind ja auch ganz schön wild, also der frisst ja da nicht nur ein Huhn, sondern der tötet ja alles, was ihm unterkommt, und ich hab's als 9-10-jähriger Bub gesehen. Und das hat mich auch nicht traumatisiert, muss ich sagen. Nun wird es wahrscheinlich den wenigsten Menschen so gehen, dass sie tatsächlich dabei sind, wenn so ein Wolf reißt. Und dass Tiere töten auch in der Landwirtschaft bzw. in unserer Tierhaltung nicht so angenehm ist. Wenn wir wüssten, wie unser Steak entsteht, dass da mit Bolzenschussgerät oder auf andere Weise Elektroexekution Tiere getötet werden, das sage ich gar nicht negativ, sondern es ist so, wir wollen ja unser Fleisch essen. Also darf der Wolf, das finde ich auch. Und ich finde, das Argument, weiß nicht, ob das jetzt auch so gemeint war nach dem Motto, das geht so nicht, aber ich finde, das darf kein Argument sein. Aus meiner Sicht darf der Wolf das. Das ist artgerechtes Verhalten.
Nein. Das ist schon ein Argument. Es gibt nämlich ein Tierschutzrecht. Und als Tierhalter hast du durchaus die Verpflichtung, dein Tier zu schützen. Und da kannst du nicht sagen, ist ganz artgerecht, lass ich auf der Koppel, kommt ab und zu der Wolf oder der Fuchs. Also auch das ist nicht akzeptabel. Ich muss da, wenn ich irgendwie kann, als Tierhalter Abhilfe schaffen, ne, und nicht sagen, ist ganz normal. Also Klar. Da ist mir das Bolzenschussgerät dann ehrlich gesagt lieber, das geht schnell.
Und da sind wir ja, dann, finde ich,
wenn es passiert, passiert's.
Ja, wir sind da, finde ich, in diesem Spannungsverhältnis, wie wir das hinbekommen, irgendwie einen Einklang hinzubekommen mit der Tatsache, dass ein Wildtier da ist. Und es gibt ja Ansätze, das zu gestalten durch den Herdenschutz. Herdenschutz heißt, es gibt spezielle Zäune, durch die der Wolf nicht ganz so gut durchkommt, also Maschendraht ähnlich und natürlich das ganz wichtige Elektrozaun, damit er eine gewischt bekommt, wenn er versucht, an die Schafe ranzukommen. Dann gibt es das Konzept Herdenschutzhund, also spezielle Hunde, die speziell trainiert sind und die Herde beschützen. Und dann gibt es eben das Konzept, die Tiere vor allem nachts in den Stall zu bringen, dann, wenn der Wolf unterwegs ist. Der NABU verweist darauf, dass das Ziel Nummer 1 ist, um einen Einklang zu finden mit dem Wolf. Aber der ist ja nicht blöd, der ist ja blitzgescheit und es gibt Tiere, die kommen über die Zäune drüber. Und dann haben wir natürlich ein richtiges Problem.
Ja, und man kann die Zäune auch nicht überall aufstellen, ne? Also bei Michael zum Beispiel auf den Almen, da wird es ein Riesenproblem.
Auf dem Deich.
Auf dem Deich ist es ein großes Problem, richtig. Und der Wolf lernt auch, die zu überwinden. Und man möchte natürlich auch nicht in der Landschaft alle 10 Meter einen riesen Zaun stehen haben. Also schön ist es nicht. Und es gefährdet andere Tiere, ne? An Elektrolitzen, Eichhörnchen, Igel zum Beispiel. Oder Rehe, die sich denn da drin verfangen und unter Umständen eben ihre Zuchtgebiete, also da, wo sie normalerweise durchwandern, das können sie denn nicht mehr. Also das steht so ein bisschen das andere Interesse dem entgegen. Und diese Herdenschutzhunde, die sind toll. Ich habe die gesehen. Ich habe die bei einem Schäfer, ganz, ganz großartige Arbeit machen die da. Der hatte seitdem, der die einsetzt, auch nicht einen Verlust, nicht ein einziges totes Schaf. Aber die sind natürlich auch nicht überall einzusetzen, ne? Da, wo Spaziergänger sind, die sind groß, die sind gefährlich. Man braucht eine ganze Menge davon. Also je größer die Herde ist, desto mehr Herdenschutzhunde braucht man auch. Und die kosten richtig viel Geld. Ein so ein Herdenschutzhund ausgebildet kostet 6.000 Euro. 2.500 Euro futtert der auch noch im Jahr. Also Unterhalt, das wird von einigen Bundesländern gefördert, von anderen nicht. Also das ist nicht überall ganz einfach so umzusetzen.
Absolut. Und Bayern gehört zu den Bundesländern, wo diese nicht schutzbaren Weidegebiete natürlich weit verbreitet sind, gerade in den Alpen und in den Mittelgebirgen. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Markus Söder, der da jetzt nicht eher ein Wolf, sondern eher ein Fuchs ist, plötzlich in der neuen bayerischen Wolfsverordnung gleich riesige Gebiete als nicht schutzbar ausgewiesen hat, die schon beim Draufschauen so klingen, als könnte man sie, wenn man wollte, doch schützen. Und der Bund Naturschutz, mit dem ich vor einer Woche gesprochen habe, sagt, ich kann die Zahl nicht nachprüfen, aber dort sagt man, es würden schon eine Summe von ein einstelliger Millionenbetrag ausreichen, um das Wolfsmanagement und vor allem den Schutz der Weidetiere deutlich zu verbessern, so dass auch ein durchschnittlicher Wolf nicht mehr so leicht drankommt. Du hattest gesagt, 6.000 Euro für einen Herdenschutzhund. Naja, wenn wir jetzt mal sagen, wir würden 1.000 Herdenschutzhunde in Deutschland ausbilden, dann wären wir bei 6 Millionen Euro. Das ist Geld, aber das ist jetzt auch nicht so viel Geld, finde ich. Also die Frage ist, wie viel ist uns das wert?
Du hast gerade gesagt, Regionen, die nicht schützbar sind, bedeutet Söder will da eigentlich No Wolf Zones?
Richtig. Er will eigentlich, so ist mein Eindruck, Bayern zu einem No Wolf Zone machen. Nun kann man darüber diskutieren, ob Söder das macht, weil am 8. Oktober in Bayern Landtagswahlen sind und er ziemlich genau weiß, dass die meisten Menschen den Wolf nicht mögen und ihn nicht haben wollen in Bayern. Und deshalb ist er der Wolf des Wolfs sozusagen gerade. Denn wenn es andersrum wäre und der Wolf wäre ein beliebtes Tier, dann würde Söder den Wolf wahrscheinlich umarmen. So würde ich ihn einschätzen. Jetzt ist es andersrum. Nach der Wahl kann es dann schon wieder anders aussehen. Aber ja, die Bayerische Wolfsverordnung, die Bayerische Landesregierung im Eiltempo durchgeschustert und durchgepeitscht hat, die ist jetzt in Kraft. Die Frage ist nur, wie lang, denn da gibt es mehrere Klagen. Der Bund Naturschutz hat eine angestrengt. Und ja, selbst Abgeordnete im Bayerischen Landtag haben mir gesagt, also auch Abgeordnete der Regierungskoalition haben mir gesagt, das ist juristisch auf ganz dünnem Eis, denn der Wolf ist sehr gut geschützt.
Und genau das ist ja ein interessanter Punkt. Also einmal ist der Wolf durch europäisches Recht ganz klar geschützt. Dann ist er auf deutscher Ebene durch das Bundesnaturschutzgesetz eben auch ganz klar geschützt. Und er genießt den allerhöchsten Schutzstatus, den eine Art haben kann. Das heißt, im Grunde sind Bund und Länder sogar dazu verpflichtet, dem Wolf ein angenehmes Leben zu bereiten und die Ausbreitung weiter zu ermöglichen. Und das wiederum bedeutet dann eben auch, er darf nicht abgeschossen werden. Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen darf ein Tier tatsächlich, es nennt sich dann Entnahme, es darf also entnommen werden, heißt natürlich abgeschossen. Anja, hast du die Ausnahmefälle gerade parat?
Na, wenn er sich Menschen nähert zum Beispiel oder wenn er überdurchschnittlich viele Nutztiere, also deutlich mehr als im landesweiten Durchschnitt gefressen oder getötet hat, also dann darf er entnommen werden. Aber auch das braucht jedes Mal eine Einzelfallgenehmigung und eine generelle Abschussquote gibt es nicht. Und das ist ja eigentlich das, was sich viele Naturschützer, Jäger, also wünschen.
Der Bauernverband,
genau, wobei ich das nicht so wahrnehme, dass Brandenburg gegen den Wolf ist. Das ist einfach nicht so. Die sagen nur, es sind zu viele. Man müsste einfach sich überlegen, mit wie vielen Wölfen können wir gut leben? Und das sind nicht 1.000, sondern vielleicht 200-300 hier in Brandenburg, was übrigens immer noch mehr ist als in ganz Schweden. Ja? Und auch da gibt es ja Zonen, die tatsächlich wolfsfrei sind. Das könnte man auf EU-Ebene, wenn man sich ein bisschen anstrengt, regeln lassen, sagt der Bauernverband. Mhm. Aber bisher ist das Interesse da nicht so ganz groß.
Und wir sprechen ja in dieser Woche auch darüber, weil das Ganze bundespolitisch insofern Relevanz bekommen hat, weil das Umweltministerium jetzt eine große Dialogreihe startet. Das ist ein Projekt aus dem Koalitionsvertrag. Und in dieser Woche gab es einen ersten Termin, wo vor allem Naturschutzverbände zusammengeladen wurden, wobei auch Ziegenzüchterverbände dabei waren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und da ging es bei diesem ersten Treffen darum, wie man denn das Monitoring der Wölfe besser gestaltet, wie man also wirklich konkret gute Zahlen darüber bekommt, wo die Rudel eigentlich sind. Und kurz vor diesem Dialogtag hat der Bauernverband hier in Berlin auch eine Pressekonferenz gemacht und diese Pläne eigentlich zu einer Begrenzung nochmal ausführlich vorgestellt. Und tatsächlich fordert Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Bauernverbandes, sowas wie eine Obergrenze für Wölfe.
Was ist unser Zielbestand, den wir haben? Und was ist auch sagen wir, eine Gebietskulisse, von der wir im Einvernehmen mit den Weidetierhaltern sagen können, hier akzeptieren wir einen Wolfsbestand in einer bestimmten Größenordnung.
Und da muss man ja aktuell eigentlich sagen, die geltende Gesetzeslage im Bundesnaturschutzgesetz, die würde so etwas absolut nicht zulassen. Die würde auch bedeuten, dass die Pläne von Markus Söder in Bayern schlichtweg nicht gesetzeskonform wären.
Also der Bund Naturschutz geht ja ganz fest davon aus, dass diese Pläne Bayerns, die ja jetzt schon ins Gesetzesform gegossen worden sind, der Landtag hat es ja schon verabschiedet, dass die juristisch nicht standhalten. Es gibt eine Normenkontrollklage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Der wird wahrscheinlich zeitnah darüber entscheiden. Dann geht es vielleicht noch in die Revision. Das wäre dann beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und ja, das Ganze könnte auch vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Denn du hast ja erwähnt, das ist ja auch europäisches Recht, das da eine Rolle spielt. Also wie das juristisch ausgeht, am Ende für Söder vielleicht wie das Hornberger Schießen. Aber tatsächlich, ich möchte noch mal auf diese Zahl zurückkommen. Ihr habt ja recht, Bayern mit 50 Wölfen. Entschuldigung, ja?
Was hat Söder denn jetzt eigentlich konkret in diesem Wolfsmanagementplan festlegen lassen, was jetzt groß über die Änderung im Bundesnaturschutzgesetz hinausgeht? Also danach müssen ja Wolfsrisse nicht mehr einem konkreten Tier zugeordnet werden. Stattdessen darf man jedes Tier des Rudels jagen, bis es zu keinem Riss mehr kommt. Also das gilt für Brandenburg und bundesweit. Was, in welcher Form will Söder darüber hinausgehen?
Also so wie ich diese Wolfsverordnung verstehe, geht sie weiter als jede rechtliche Verordnung, die es aktuell in Deutschland gibt. Zwar ist der Wolf weiterhin nicht im Jagdrecht in Bayern, im Unterschied beispielsweise zu Sachsen und ich glaube Niedersachsen auch. Aber da wird es halt nicht umgesetzt. Also der Wolf wird ja auch, obwohl er im Jagdrecht ist, nicht geschossen.
Der ist
in Bayern
geschützt.
Genau, er ist ganzjährig geschützt, das wird auch nicht aufgeweicht. Aber Bayern hat jetzt eine Regelung, bei der erstens die Zahl der nicht schutzbaren Weidegebiete sehr, sehr stark vergrößert wurde, was dann für die Entnahme eines Wolfes erleichternd wirkt, so wie ich das verstehe. Und es ist einfach eine sehr, sehr schwammige rechtliche Handhabe, wann eine Gefährdung durch einen Wolf stattfindet. Und da ist die bayerische Verordnung so, dass diese Gefährdung schon sehr, sehr schnell festgestellt werden kann. Also das muss nicht erst sein, wenn der Wolf sich dem Menschen nähert oder sogar eine konkrete Gefahrensituation entstanden ist, sondern da reicht schon die drohende Gefahr. Also jetzt mal in Analogie zum Polizeiaufgabengesetz, das in Bayern ja auch sehr, sehr weit geht, geht die Bayerische Wolfsverordnung eben da auch sehr, sehr weit. Und das in einem Bundesland, in dem es nicht so viel Wölfe gibt. Und, das muss ich jetzt auch mal sagen, aus meiner Erfahrung als Bayern-Korrespondent, der wirklich viel unterwegs ist, auch auf dem Land. Bayern, gerade im Süden, ist mittlerweile ein Maisland. Also da wird wahnsinnig viel Mais angebaut. Und man kann gar nicht anders, als überall die Schäden, zum Beispiel durch Wildschweine zu sehen, die da entstehen. Also das sind Millionen Schäden, die in der Landwirtschaft durch etwa Wildschweine oder im Wald durch Rehverbiss entstehen. Und da würde ein Wolf oder eine vernünftige Zahl von Wölfen Abhilfe schaffen können. Denn wenn die keine Ziegen und keine Schafe kriegen, die sind dann gut behütet, wird er doch so das ein oder andere Wildschwein dran glauben müssen. Also das hätte durchaus Vorteile, aber momentan sieht Bayern das anders und Bayern möchte, so kann ich es nur interpretieren, mit dieser Wolfsverordnung zur wolfsfreien Zone werden.
Das klingt für mich ehrlich gesagt ganz schön schwammig, jetzt wo du das erklärst, auch wenn du dich bemüht hast, es präzise auszudrücken. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das tatsächlich auch an der konkreten Praxis etwas ändert. Für mich klingt das wieder so wie ein Markus Söder schlägt viel heiße Luft um sich.
Naja, zumindest hat es dazu geführt, dass der Bund Naturschutz zurückschlägt und durchaus Maßnahmen ergreift, um diese Wolfsverordnung zu Fall zu bringen.
Ja gut, das ist das alte Spiel. Ne? Die Gegner ziehen dann in ihre Palisaden ein und beschießen sich gegenseitig.
Absolut. Wobei Richard Merkner, den ich jetzt auch nicht grundsätzlich als Wahlkämpfer bezeichnen würde, der Vorsitzende des Bund Naturschutz, sagt, wir haben da, was die Landtagswahl angeht oder was unsere Unterstützung angeht, des Bund Naturschutz überhaupt keine Aktien im Spiel. Das kann man so oder anders sehen. Aber tatsächlich reagiert der Bund Naturschutz. Und wenn wir mal nach Süden schauen, in Österreich, in Tirol, in Kärnten, da gibt es noch viel härtere Wolfsverordnungen, die wohl noch leichter einen Abschuss eines Wolfes erlauben. Die sind dort von Naturschutzverbänden nicht kritisiert worden. Da mag der Grund sein, dass man sich dort vor Ort nicht traut oder die juristischen Chancen als schlecht einordnet. Aber der Bund Naturschutz sieht diese Möglichkeiten, juristisch dagegen vorzugehen, als sehr erfolgsversprechend an und hat eben vor wenigen Tagen eine Normenkontrollklage eingereicht.
Na, das Ganze steht und fällt natürlich auch mit den EU-Bestimmungen, ne? Und da gibt es in anderen Ländern ja, du hast es eben erwähnt, die gehen durchaus ein bisschen robuster, würde man sagen, mit dem Wolf um. Also der ist ja geschützt durch die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, auch noch über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere, also die Berner Konvention. Und diese Schutzjagdmöglichkeiten, also was ja bedeutet, ein großes Gebiet freizuhalten von Wölfen, die hätte man in Deutschland innerhalb dieser Richtlinie ins Bundesnaturschutzgesetz umsetzen müssen. Und andere Länder machen das. Also da kann man eben auch nach Norden schauen, zum Beispiel Schweden oder Finnland. Die haben große Gebiete, ja, wo sie Rentiere haben, was ja auch so ein Kulturgut ist. Und dieses Kulturgut möchte man unbedingt erhalten. Und diese Zonen, das sind riesige Gebiete, die werden wolfsfrei gehalten. Also die werden da einfach abgeschossen. Und das haben die sich auch so, sagen wir mal, garantieren lassen, genauso wie einige südosteuropäische Länder. Und für die ist das dann in Ordnung und für Deutschland eben nicht.
Und das finde ich eben den entscheidenden und interessanten Punkt. Man könnte das Bundesnaturschutzgesetz ändern innerhalb des bestehenden europäischen Rahmens und durchaus pragmatischere Lösungen auch möglich machen für den Abschuss. Das ist ja auch etwas, was der Bauernverband entsprechend fordert. Aber das ist Stand jetzt von dieser Bundesregierung, dieser Umweltministerin nicht gewünscht.
Ja, die EU-Kommission müsste tätig werden, dann der Rat der Europäischen Union und die müssten den Schutzstatus für Deutschland ändern. Mhm. Das heißt, so heißt es, den günstigen Erhaltungszustand der Art feststellen. Ja, also da gab es sogar einen Antrag der Agrarministerkonferenz in Deutschland, dem sind 5 Länder gefolgt. Das ist natürlich nicht die Mehrheit, nicht? So, und für die EU ist die Bedrohung dann beendet, wenn die letzte freie Zelle in Deutschland, wo der Wolf leben könnte, besetzt ist.
Also quasi das überall.
Ist, ja, also gerade so, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es im Bayerischen Wald gibt. Ich glaube nicht so wahnsinnig viel, wenn man sagt, da würden eigentlich so und so viel Rudel reinpassen. Mhm. Die gibt es noch nicht. Das heißt, die letzte freie Zelle ist noch nicht besetzt. So, das ist für die der günstige Erhaltungszustand der Art. Ne? Das sehen natürlich andere Organisationen ganz anders. Die sagen, der ist nicht mehr gefährdet, ungefährdet, stabil.
Und ich glaube, wir kommen hier an so ein grundsätzliches Problem, was wir in Deutschland an vielen Stellen haben, das Not-in-my-backyard-Problem. Brandenburg hat jetzt schon total viele Wölfe, die sind überall. Bayern hätte gerne Zonen, wo er nicht hinkommt. Klingt ein bisschen für mich auch wie Windräder. Windräder greifen natürlich niemanden an und schlagen kein Nutztier, aber oder trotzdem, Atommüll. So, genau, Atommüll ist auch so eine Frage. Alles, was irgendwie Ärger macht, möchte man nicht bei sich haben. Alles, was irgendwie sich doof anfühlt oder die bestehenden Verhältnisse ändert, möchte man nicht haben. Und auch vor dem Hintergrund kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in der Bundesregierung Stand jetzt niemand das entsprechend anfassen wird oder angehen wird, eine solche Regelung zu verändern.
Ich denke ganz oft, dass gutes Wolfsmanagement tatsächlich im Kinderzimmer anfängt. Und ich merke das bei meinen 3 kleinen Kindern, 9, 8 und 6, denen ich jeden Abend eine Geschichte vorlese. Und da waren früher Märchen dabei. Und das waren die klassischen Märchen, also der Wolf und die 7 Geißlein. Und was haben wir noch für Wolfsgeschichten? Also der Wolf ist eigentlich immer der Böse, natürlich.
Nee.
Rotkäppchen.
Nee. Ich widerspreche mal. Es gibt auch Mowgli und es gibt Romulus und Remus.
Ja.
Weil nämlich der Wolf das einzige Säugetier ist, was Kinder aufzieht, die nicht die eigenen sind. Also es gibt auch durchaus positiv besetzte Fabeln und Geschichten vom Wolf.
Ihr habt mich nicht aussprechen lassen. Ich habe nämlich dann gedacht, das kann ja wohl nicht sein, dass der Wolf immer der Böse ist, dem man dann Wackersteine in den Magen schraubt und dann ab in den Brunnen. Ich habe tatsächlich eine tolle Geschichte gefunden, ohne jetzt hier Literaturwerbung machen zu wollen. Ich weiß nicht mal der Autor, aber die Geschichte heißt Ein Freund wie kein anderer. Da gibt es den Wolf Yaruk und das Erdhörnchen Habi. Und die beiden bilden eine Freundschaft, eine völlig unrealistische Freundschaft, die dann aber funktioniert. Und das, obwohl beide Tiere so sein dürfen, wie sie sind. Das Erdhörnchen ist halt so ein kleiner Sammler, ja, und immer furchtbar ängstlich. Und der Wolf ist ein Wolf. Der reißt halt manchmal auch Tiere, das ist seine Natur. Aber bei den Kindern funktioniert diese Geschichte großartig. Die wollten jetzt unbedingt den nächsten Teil lesen. Also da fängt es auch an, dass wir den Wolf auch in Geschichten nicht immer nur als den bösen Wolf, sondern eben auch als den natürlichen Wolf darstellen.
Ja, aber es gibt ja nun mal auch die bösen Wölfe in der Realität, zum Beispiel GW950M. Das ist der Wolf aus Niedersachsen, der Dolly gerissen hat. Dolly ist das 30-jährige, beziehungsweise war das 30-jährige kleine Fuchspony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dolly, seit vielen Jahren in der Familie, wurde nachts auf der Koppel gerissen. Das war mit Sicherheit kein schöner Anblick, auch für die Familie, die das Pony gefunden hat. Und GW950M ist so ein Fall, wo tatsächlich nach einem umfangreichen Verfahren eine Genehmigung zum Abschuss erteilt wurde im vergangenen August. Die haben den nur nicht bekommen. Das ist nämlich ein blitzgescheiter Wolf, der schon mehr als ein Dutzend Nutztiere gerissen hat, also dringend entnommen werden müsste, um Nutztiere zu schützen. Meine Deutung, die ich hier an dieser Stelle kurz eingebracht habe. Aber sie haben dieses Tier einfach schlichtweg nicht bekommen, weil natürlich Wölfe sind nachtaktiv und so einen Einzelwolf ausfindig zu machen in einem Rudel, die alle sehr, sehr ähnlich aussehen, auch nicht so ganz einfach. Also Wir haben total viele praktische Probleme tatsächlich bei der Entnahme, wenn sie dann konkret mal notwendig wird.
Und immerhin, ne, früher gab es ja richtig Ärger, wenn man den Falschen erwischt hat. Deshalb hat sich auch kein Jäger mehr so richtig bereit erklärt, diesen Job zu erledigen. Das ist ja so ein bisschen aufgeweicht worden, ne, dass man jetzt bei dem Rudel so lange schießen darf, bis keine Risse mehr passieren. In Brandenburg ist das gerade passiert. Ne? Da gab es Abschussgenehmigungen für zwei Wölfe. Die sind, soweit ich das berichtet bekommen habe, auch beide erwischt worden, aber einer eben auch, der eigentlich nicht der Böse war.
Und da kommen wir zu einem zentralen Punkt, weil meines Wissens nach kann man das nur dann machen, wenn man den Wolf zweifelsfrei einem Rudel zuordnen kann. Und dafür brauchst du im Zweifelsfall Genanalysen. Und wenn ein Wolf in dem Fall möglicherweise auch zu zwei Rudeln gehören könnte, dann kannst du es nicht machen. Da gibt es aus dem letzten Jahr ein entsprechendes Gerichtsurteil aus Niedersachsen, die ja im vergangenen Jahr, Michael hat es eben schon angedeutet, ihr entsprechendes Wolfsmanagement auch gesetzlich verändert haben und darauf hinweisen, dass es hier an vielen Stellen einfach praktisch nicht umsetzbar ist, die geltende Rechtslage. Und ich finde, wir haben jetzt schon an einigen Stellen darüber gesprochen, auch mit konkreten Fällen, dass es wirklich richtig schlecht werden kann für die Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter. Und meinem Gefühl nach, auch wenn ich vieles, was da draußen in der Diskussion kursiert, auch seitens des Bauernverbandes etwas drüber finde, mir scheint es dringend notwendig, einen pragmatischeren Umgang tatsächlich mit konkreten Problemwölfen zu finden, auch damit solche Populisten wie Markus Söder nicht mehr so viel Möglichkeit für Feuer haben.
Ja, also ich habe den Namen vom Wolf, der Dolly gerissen hat, schon wieder vergessen. Da merkt man, ne? Dolly merkt man sich sofort, aber der Wolf GW950M, was auch immer, 950M, da sage ich jetzt als Laie, natürlich, der sollte abgeschossen werden. Aber generell muss ich sagen, wir reden über Nutztiere. Ja, das ist traurig und das ist sicher ein furchtbares Bild, wenn ein Pony, wenn ein Kalb, wenn ein Schaf, eine Ziege gerissen wird. Aber das passiert in der Natur regelmäßig. Und wenn ein Fuchs auf einen Hasen geht im Wald, dann ist das auch grausam. Solange der Wolf aus meiner Sicht sich nicht an Menschen vergeht, wenn also Menschen noch sicher sind, finde ich, ist es eine andere Diskussion. In dem Moment wird es ein Unterschied. Wir haben das in Bayern erlebt mit den Bären. Ja? Also die Tatsache, dass in Südtirol es tatsächlich einen Todesfall gab, dass ein Jogger von einem Bären dort getötet wurde, das verändert die Diskussion auf jeden Fall. Das merke ich auch als Familienvater. Wenn ich in den Bergen spazieren gehe und muss Angst haben, dass mir oder meiner Familie etwas passiert, dann ist das was anderes. Aber beim Wolf hat man solche Fälle meines Wissens in Deutschland bisher nicht. Und solange das der Fall ist, finde ich, ist das eine andere Diskussion. Und so schade es ist um Dolly, das Pferd oder das Pony von Frau von der Leyen, ja, da sage ich jetzt, das ist halt auch Natur. Und der Wolf gehört dazu. In Bayern gibt es Wolfratshausen, es gibt Egmating, da ist der Wolf im Wappen drin. Ja, vor 100 Jahren oder 150 Jahren war der Wolf hier zu Hause. Und dass er das jetzt wieder wird, das finde ich richtig. Und da ist auch ein gerissenes Nutztier kein Grund, das zu stoppen.
Ja, aber für die Weidetierhalter ist es wirtschaftliche Existenz. Das muss man ja auch mal sehen. Da hängen ganze Familien dran, ne? Also die sind wirklich erstens mal emotional belastet und dann finanziell auch, weil der Entschädigungstopf war im letzten Wolf ja schon im Oktober leer. Es ist ein unglaublicher Aufwand. Aber man muss eine DNA-Analyse.
Ja, weil kein Geld mehr da war.
Weil kein Geld mehr da war. Weil ja, irgendwie
das kann man politisch ändern.
Ist doch theoretisch. Das der Ansatz.
Ja, aber wie weit will man das treiben? Das ist ja jetzt auch mal die Frage.
Was,
ne?
Ist also, es uns wert?
Und
ja.
Was ist es uns wert? Und wenn es an Pferde geht, ist das auch jetzt nicht mit ein paar tausend Euro unter Umständen getan. Die Viecher sind 20, 50, 100.000 Euro wert. Sowas kann man nicht entschädigen. Das geht nicht. Das ist wirklich die Frage, was ist es uns wert?
Und ich finde, an der Stelle haben wir eben auch einen Sektor mit der Landwirtschaft, der ohnehin unter einem großen Transformationsdruck steht. In der Landwirtschaft durchzukommen, ist wesentlich schwerer geworden. Und gerade die Weidetierhaltung geht massiv zurück, weil das natürlich auch mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden ist und der sich in keinster Art und Weise rentiert, tatsächlich auch, beispielsweise für die Milchviehhalterinnen und Milchviehhalter, was dazu führt, dass immer mehr Betriebe ihre Tiere ganzjährig drin haben oder nur auf der kleinen Koppel vorm Stall. Das Heu, das Silo, das gefressen wird, ja, das wird dann per Traktor reingeholt, was zusätzliche Emissionen bedeutet. Tiergerechte Haltung ist das in keinem Fall mehr. Und so kann, finde ich, an einer zentralen Stelle, wo auch, ich kenne Betriebe, die versuchen wirklich, ihre Tiere so artgerecht wie möglich zu halten, da kommen die Kühe im Frühjahr raus und es ist eines der besten Spektakel, weil es macht alle glücklich, wenn die galoppierenden Kühe irgendwie über den Hang flitzen. Es sind wunderbare Bilder, weil sich natürlich auch die Kühe unglaublich freuen, wieder draußen sein zu können. So, und diese Menschen haben Angst um ihre Tiere, weil die Wölfe dort unterwegs sind und können sie dann gegebenenfalls auch nur nicht unter besten Bedingungen schützen. Kann man an der Stelle vielleicht zusätzlich helfen als Gemeinschaft mit zusätzlichen Geldern auch für Schutzmaßnahmen, wäre vielleicht auch ein Ansatz in Zeiten ohnehin Klammerkassen, aber natürlich auch problematisch.
Die Landschaftspflege, das ist auch so ein Punkt, die
Stimmt.
ist auch nicht mehr möglich. Und auch die ist von der gleichen FFH-Richtlinie europäisch geschützt wie der Wolf.
Sagst du kurz, was Landschaftspflege ist für unsere?
Ja, na klar. Ich war in einem großen Landschaftspflegeprojekt in der Oranienbaumer Heide. Das ist Sachsen-Anhalt, südlich von Berlin. Da geht es um das Offenhalten von Landschaften, Heidelandschaften, halboffene Heidelandschaft, also ein geschützter Bereich, der dann eben wiederum auch andere Tiere anzieht, wie zum Beispiel Fledermäuse. Und das macht eine Unterfirma vom NABU, mit Konix, das ist so eine Ponyrasse, und mit Heckrindern, das ist eine bestimmte Rinderrasse, die halten dort diesen ehemaligen Truppenübungsplatz offen, also dass der nicht zudschungelt quasi. Und die haben jetzt 11 Wölfe und die haben ein Riesenproblem und die haben auch wirklich innere Konflikte, ja, weil nämlich diese Wölfe auf die Konix und auf die Heckrinder gehen. Und die Angst haben, dass sie ihre Landschaftspflege nicht mehr weitermachen können, die sie ja machen müssen. Und die können sie nicht einfach mit dem Traktor machen. Ne? Das funktioniert auch nicht. Und die haben Pflichten als Tierhalter. Also die haben jetzt einen Kompromiss gefunden. Das heißt, das wilde Leben dort ist vorbei. Also die Fohlen ab, die Konix inzwischen in einem, naja, so eine Art Fort Knox für Konix, also mit ganz hohen Zäunen gesichert, die Heckrinder genauso, und die kommen erst wieder in die freie Landschaft, wenn sie 1,5 Jahre alt sind, um sie eben vor diesen Wölfen zu schützen. Anders haben sie gesagt, können wir mit diesem Konflikt nicht leben.
Weil die Fohlen dann Hauptziel der Wölfe
sind,
weil
richtig,
sie so klein sind.
Weil sie klein sind, genau, richtig.
Ja, und ähnlich haben wir das in Niedersachsen bzw. ganz Norddeutschland auf den Deichen, wo ja auch die Schafe entsprechend die Landschaftspflege betreiben und das Gras auf den Deichen entsprechend kurz halten. Da ist es, wir haben es schon eingangs gesagt, mit Zäunen auch nicht ganz so einfach. Und Niedersachsen, wie gesagt, hat ziemlich viele Wölfe. Ich sehe auf der Karte auch, Landkreis Cuxhaven ist das, glaube ich. Der ist tiefschwarz in der niedersächsischen Übersicht, also da hat es auch entsprechend viele Übergriffe gegeben. Ich glaube, wir haben das Thema von vielen Seiten eingegrenzt. Korrigiert mich, wenn ihr noch Punkte habt, von denen ihr sagt, die müssen wir auch noch entlang reiten. Nein, ich sehe kein Signal
eigentlich
von euch.
Also,
also schön, ich kann sind nur sie. Sagen, dass ich mich Ja, es sind tolle Tiere.
Total.
Ich war vor ein paar Wochen mit meinen Kindern, jetzt erwähne ich sie zum dritten Mal, im Hellerbrunner Tierpark wieder mal. Dort ist ein neues Wolfsgehege gebaut worden. Da gab es immer schon Wölfe, aber jetzt ist es ein neues Wolfsgehege. Ich weiß, für Wölfe muss das furchtbar sein, weil die brauchen viel Platz. Und diese Wölfe dort, dieses Rudel, hat nicht so viel, aber sie sahen ganz zufrieden aus und es war mit der spannendste Teil dieses Zoobesuches, weil man sehen konnte, wie die interagieren, wie dieses Rudel miteinander umgeht, wie die sich beschnuppern. Ja, und wir haben zu Hause einen Hund, der sieht auch noch ein kleines bisschen wolfsmäßig aus. Also haben wir den ganzen Heimweg über diese Wölfe vor allem geredet, über die Elefanten und Affen auch noch ein bisschen. Aber das war spannend und es war schön für mich als Vater sagen zu können, dieser Wolf, den wir da gesehen haben, der unserem Hund, unserer Emma so ähnlich sieht und den wir jeden Abend oder an vielen Abenden in Geschichten lesen, ja, der in Wolfratshausen und im Wappen von Egmating beheimatet ist, dieser Wolf, den gibt's. Den gibt's nicht nur irgendwo in der Ferne oder in Geschichten, sondern den gibt's tatsächlich. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich.
Und
ja,
ich
es
finde,
braucht die richtige Zahl, es dürfen nicht zu viele werden. Aber wenn man das schafft, dann muss man eben auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen für die Nutztierhalter, deren Belange und deren Sorgen verstehe ich. Aber dann, finde ich, ist es das wert zu sagen, jetzt sind wir wieder auch ein Wolfsland, in dem der Wolf nicht alles diktiert und uns Angst macht, aber in dem er da ist und da sein darf.
Genau, es dürfen aber nicht zu viele werden. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ansonsten sehe ich das genau so. Ich freue mich, dass er da ist. Es dürfen nicht zu viele werden, damit die Akzeptanz bleibt, damit man ihn auch sozusagen toll finden kann. Und ansonsten ist so ein bisschen, glaube ich, ja, also wenn die Bevölkerung anfängt, Angst zu haben, wenn die Nutztierhalter in wirtschaftliche Not kommen, dann helfen sie sich eben auch selber. Und das heißt dann schießen, schippen, schweigen. Und das wollen wir auch nicht.
Heißt die illegale Entnahme, wo dann wieder rechtlich der Wolf abgeschossen wird. Und nein, das kann am Ende niemand wollen. Vielen Dank, liebe Anja, lieber Michael, für diese Diskussion über den Wolf und wie wir mit ihm zusammenleben können und auch wollen. Ich glaube, zumindest im Wollen sind wir uns an dieser Stelle einig. Und danke auch an alle, die tatsächlich einen kompletten Politik-Podcast zu einem landwirtschaftlichen Thema bis zu dieser Stelle durchgehört haben. Wir freuen uns über Anregungen, Informationen, Lob, Kritik, alles, was ihr loswerden möchtet, an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder per Signal WhatsApp Sprachnachricht an 0160 9130 7007. Dank auch an Tom Funke in der Redaktion und Carsten Püschel in der Technik. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und freue mich auf den nächsten Politik-Podcast. Dann wird es Folge 320 aus Duisburg. Wir gehen nämlich wieder auf Tour. Bis dahin.